Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Roxby. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Telefonkonferenz, in der wir Ihnen die Ergebnisse der Talanx zum 30. September erläutern wollen. Und das macht heute zum ersten Mal unser neuer Finanzvorstand, Dr. Jan Wicke, der mir gegenüber sitzt. Guten Morgen, Herr Dr. Wicke. Guten
Morgen.
Die Unterlagen, die müssten Ihnen ja vorliegen seit 7.30 Uhr. Wenn nicht, finden Sie diese auf der Webseite, auf talanx.com. Ja, und dann noch, ich hoffe, es geht Ihnen allen gut, trotz der Herausforderungen, die Corona so mit uns bringt. Und ich hoffe, Sie sind alle gesund. Dann schlage ich vor, wir beginnen. Herr Dr. Wicke, bitteschön.
Ja, guten Morgen. Ich kann mich dem nur anschließen. Ich hoffe, dass alle, die zuhören, gesund und wahrscheinlich die meisten auch zu Hause sind. Das sind ja spezielle Umstände, unter denen wir alle miteinander arbeiten. Und deshalb freue ich mich, dass ich Ihnen heute hier die neuen Monatszahlen der Talanx präsentieren kann, die den Umständen entsprechend recht gut ausgefallen sind. Wenn wir unsere Zahlen angucken, und ich gehe hierzu mal auf in der Präsentation auf die Seite 2, ich werde nicht alle Seiten der Präsentation im Übrigen hier erläutern. Das würde wahrscheinlich ein bisschen lang dauern. Aber ich bin gerne bereit, Fragen zu den anderen Seiten dann, die ich nicht erläutere, zu beantworten. Ich konzentriere mich hier jetzt erstmal auf die Kernaussagen zum dritten Quartal. Im ersten drei Quartalen sind wir gewachsen um 5,2%. Wenn man die Währungseffekte bereinigt, sind wir sogar um 7,2% gewachsen. Das sind richtig starke Zahlen und das ist getrieben durch unser Großrisikogeschäft, Rückversicherung und Industrieversicherung. Da sind wir zusammengenommen fast um 2 Milliarden oder über 2 Milliarden gewachsen, während wir dagegen in den Retail-Sparten, also in Retail International und in Retail Deutschland, geschrumpft sind. Corona hat uns natürlich die ersten 9 Monate beschäftigt. In der Bottomline sind 356 Millionen Euro negative Corona-Effekte verarbeitet. Ich werde das später noch genauer erklären, wie diese Corona-Effekte genau sich zusammensetzen und was wir auch für Erwartungen haben, wie sie sich weiterentwickeln. Wenn man diesen Corona-Effekt mal aus den Zahlen rausnehmen würde, hätten wir eine Combined Ratio, also eine Schadenkostenquote von 97,6 gehabt. Und das zeigt, dass die unterliegende Performance des Geschäftes richtig gut ist, dass wir operationell vorankommen. Damit sind wir recht zufrieden. Unser Net Income, also das Konzernergebnis, beträgt nach 9 Monaten 520 Millionen Euro. Es ist 30% niedriger als im Vorjahr. Aber wenn man hingehen würde und den Corona-Impact obendrauf addieren würde, hätten wir ein Ergebnis, was sogar oberhalb des Rekordjahres von 2019 liegen würde. Nach den ersten 9 Monaten sind ja schon 10 rum, fühlen wir uns auch in der Lage, einen Ausblick zu geben für das laufende Jahr und auch für das nächste Jahr. Fürs laufende Jahr erwarten wir ein Ergebnis von klar über 600 Millionen Euro. Fürs nächste Jahr haben wir uns vorgenommen, zwischen 800 und 900 Millionen Euro zu erzielen. Und wir bestätigen auch unsere mittelfristige strategische Planung, die wir aufgesetzt haben, als Thorsten Leue Vorstandsvorsitzender in unserer Gruppe geworden ist, dass wir 5% jährlich unser Ergebnis pro Aktie von 2018 angerechnet wachsen wollen und in 2022 bis 2022 dann das eben entsprechend umsetzen und dass unser Verzinsung auf das eingesetzte Kapital 800 Basispunkte oder 8% über dem risikofreien Zinssatz sein sollte. Und last but not least wollen wir der Hauptversammlung vorschlagen, unsere Dividende für 2020 konstant zu halten, 1,50 Euro pro Aktie. Das ist natürlich nicht nur zustimmungspflichtig bei der Hauptversammlung, sondern auch gegebenenfalls mit der BaFin zu diskutieren. Aber wir sind da sehr zuversichtlich, weil wir eine sehr starke Solvabilität haben, dass wir diesen Dividendenvorschlag für unsere Aktionäre auch durchsetzen können. Soweit einfach erstmal der Überblick. Ich würde jetzt in die einzelnen Details der 9 Monatszahlen gehen und würde anfangen mit der Seite 4, bitte, Herr Costa. Danke. Auf Seite 4 sehen Sie unsere Gewinn- und Verlustrechnung. Sie sehen das schöne Wachstum von 5%. Wir haben rund 32 Milliarden Prämie nach 9 Monaten. Das Wachstum ist, wie gesagt, getrieben durch die Schadenunfallrückversicherung und durch das Industriegeschäft. Wir haben dagegen ein Rückgang in Deutschland im Retailgeschäft, was natürlich und auch im Retail-Internationalgeschäft. In beiden Fällen spielt der Lockdown eine zentrale Rolle für den jeweiligen Rückgang. Die zweite Zeile, auf die ich Sie aufmerksam machen möchte, ist die Entwicklung des Investment-Incomes. Das ist ja die zweite Umsatzquelle für einen Versicherer. Hier haben wir eine Entwicklung von 3% Rückgang. Und das ist natürlich darauf zurückzuführen, dass infolge der Corona-Politik die Zinsen weltweit und nicht nur im Euroraum stark zurückgelaufen sind. Wir sind ja häufig sehr euro-fokussiert. Die deutschen 10-jährigen Staatsanleihen sind in den ersten 9 Monaten um 39 Basispunkte gefallen. Aber wenn man nach USA beispielsweise guckt, die 10-jährigen US Treasuries sind um 111 Basispunkte gefallen. Und wir sind eine internationale Gruppe. Wir legen stark auch international an und insofern trifft uns das natürlich auch im Investment Income. Wenn wir jetzt weitergehen und mal ein bisschen tiefer reingehen wollen in die Corona-Effekte, dann würde ich auf die Seite 6 ganz gerne ziehen. Ich hatte Ihnen eingangs gesagt, dass Corona uns in den ersten 9 Monaten das Ergebnis mit 356 Millionen belastet hat. Und ich würde Sie jetzt gerne durch dieses Wasserfallchart auf der Seite 6 einmal durchführen, um diese Effekte mehr im Detail zu erklären. Es gibt negative Effekte, es gibt vielleicht überraschend aber auch positive Effekte der Corona-Krise, die sich in unserer Gewinn- und Verlustrechnung niederschlagen. Zuerst sehen Sie neben dem Gesamtimpact, sogenannten Premiums-Impact, 104 Millionen. Was ist das? Wir haben im Industrieversicherungsgeschäft, aber auch in Retail Deutschland mit kleinen und mittleren Unternehmen häufig Verträge, wo die Versicherungsprämie direkt an den Umsatz des Unternehmens gekoppelt ist. Und wenn Unternehmen infolge des Lockdowns keine Umsätze machen, kriegen sie Prämien zurückerstattet. Und das führt natürlich dazu, wir haben auch weniger Schäden, aber das führt natürlich dazu, dass auch die Bottomline davon betroffen ist. Und die 104 Millionen Euro ist der Effekt auf die Bottomline, die wir durch diese Prämienrückzahlung bei Firmenversicherungen eben erwarten. Der zweite große Block, der sich negativ belastend auswirkt, sind die Corona-Schäden selber. Das sind über 1 Milliarde Euro, 1,58 Milliarden. Ich werde die später noch in mehr Detail erläutern, was sich dahinter verbirgt. Aber es ist natürlich ein Riesenbetrag und der auch so ziemlich alles an Großschäden, was wir bisher hatten, in Schatten stellt. Von dieser Milliarde an Rückstellung sind ungefähr 64% bis jetzt als IBNA gebucht. Das heißt, uns liegen noch keine ganz konkreten Schadenmeldungen vor, was Ihnen insgesamt auch einen Komfort dafür geben sollte, dass wir doch recht konservativ hier reservieren. Wir haben dann als dritten negativen Effekt den Rückgang im Investment Income. Hier haben wir übrigens nicht den Rückgang im normalen Zinseinkommen gezählt, sondern nur die außergewöhnlichen Abschreibungen, die wir insbesondere im ersten Quartal hatten. Und es gibt, und das sehen Sie mit 156 Millionen positiv, aber auch positive Effekte durch Corona. Durch Corona bedingt und durch die Lockdowns ist die Schadenfrequenz im Autoversicherungsgeschäft stark gesunken. Und das führt dazu, dass wir insbesondere in Retail International, wo der größte Teil unseres Schadenunfallversicherungsgeschäftes in der Motorversicherung ist, deutlich positive Effekte haben, aber auch in Retail Deutschland. Und wenn man den Corona-Effekt insgesamt sieht, wir wollen uns da auch nicht zu viel auf Corona buchen, muss man natürlich das abziehen, sodass dann in der Summe ein Gesamteinfluss von Corona von 842 Millionen beim EBIT und 356 Millionen nach Abzug von Minderheiten, Steuern und Finanzierungskosten eben in der Bottomline landet. Wenn wir weitergehen und mal mehr in die Details gehen, was das für Corona-Schäden sind, dann würde ich jetzt gleich weit springen zu der Seite 10, bitte. Auf der Seite 10 sehen Sie, wie sich die 1 Milliarde Schaden zusammensetzen. Die größte Schadenkategorie sind die Betriebsschließungsversicherungen, die unsere Gruppe insgesamt mit 325 Millionen belasten. Bei den Betriebsschließungsversicherungen glauben wir, dass wir das größte der Schäden bis jetzt gesehen haben. Natürlich wird jetzt durch die zweite Corona-Welle noch was dazukommen, aber den größten Betrag vermuten wir am Anfang des Jahres. Wenn man das jetzt in die Zukunft betrachtet, glauben wir, dass im nächsten Jahr es noch Nachlaufschäden eben in dem Bereich geben wird. Dort nämlich, wo die Bedingungswerke noch nicht angepasst werden konnten, überwiegend sind die aber angepasst. Darüber hinaus könnten in der Rückversicherung noch Schäden auftreten, wenn es Gerichtsurteile in den verschiedenen Ländern sind, ja Gerichte daran, über die Betriebsschließungsversicherung zu befinden, wenn die anders urteilen als unsere konservative Reservierung und die Hannover Rück dann belastet wird durch die Mehrschäden, die die Erstversicherer, die Hannover Rück rückversichert eben hat. Die zweite Kategorie, die Sie hier sehen, ist die Veranstaltungsversicherung Event Protection. In der Event Protection haben wir bis jetzt 186 Millionen Schäden. Da sind wir eigentlich, da werden wir auch noch weitere Schäden in diesem Jahr eben haben. In neuen Verträgen werden wir die Schäden nicht haben, weil dort Pandemie in der Regel oder fast durchgehend eben ausgeschlossen sind. Es gibt einige wenige Mehrjahresverträge, wo wir Event Protection auch noch Schäden auch noch im nächsten Jahr zu erwarten haben. Aber wir halten das für eher ein kleines Risiko, wenn man jetzt mal 2021 angeht. In der Kreditversicherung haben wir mit Sicherheit die größte Unsicherheit. Wir haben hier 191 Millionen bisher reserviert, um die Folgeschäden von Insolvenzen eben abzudecken. Das ist sicherlich relativ konservativ. Also hier sind die, das ist 90% dieser Reservierung ist zurückzuführen auf Schäden, die noch nicht gemeldet worden sind, die also auch anhand unserer Modelle eben hochgerechnet worden sind. Und hier haben wir halt die Besonderheit, dass das ganz stark von der wirtschaftlichen Entwicklung in den Ländern, in denen wir die Versicherung anbieten, eben abhängt. Und da in vielen Ländern die Benachrichtigungsverfahren für Insolvenzen ausgesetzt worden sind, ist das zurzeit sehr schwierig abzuschätzen. Also das hängt einfach an der ökonomischen Entwicklung des nächsten Jahres. Da wird man gucken, ob das so reicht oder eben nicht. Jetzt kommt die traurigste Schadenskategorie, das ist die Lebensrückversicherung, wo wir 159 Millionen Schaden nach dem dritten Quartal haben und wo wir noch einen signifikanten Anstieg der Schadenssumme zum Jahresende haben. In dieser Kategorie sind zwei Sachverhalte verarbeitet. Das ist zum Ersten die Übersterblichkeit in den USA infolge der Corona-Krise. Wenn Sie unsere Zahlen vom zweiten Quartal haben, sehen Sie dort nur 63 Millionen bisher aufgelaufener Schaden. Also Sie haben hier signifikant für neue Todesfälle zusätzliche Schadenausgaben. Und das zweite Thema, was wir haben, sind hier in der Rückversicherung von Berufsunfähigkeit, insbesondere das australische Berufsunfähigkeitsversicherungsbuch. Wir haben festgestellt, dass wenn die Ökonomie runtergeht, dass sich auch mehr Menschen berufsunfähig melden. Und hierfür sind ebenfalls vorsichtig Reserven getroffen worden. Im Unterschied zum Mortalitätsbuch glauben wir, dass wir bei dieser Sache relativ ausreserviert sind. Bei der Mortalität ist es so, wir dürfen diese Schäden erst zurückstellen bzw. buchen, wenn sie passiert sind. Und insofern erwarten wir auch im nächsten Jahr mindestens noch in den ersten drei Quartalen Schäden aus der Übersterblichkeit in den USA, selbst wenn, und wir haben uns sehr darüber gefreut, die Impfstoffe da sind, weil es ja schlicht und einfach auch dauert, bis die Bevölkerung durchgeimpft ist, sodass wir leider davon ausgehen müssen, in den nächsten drei Quartalen oder nächsten vier Quartalen, wenn man das Laufende dazu zählt, noch weiter Schäden aus Übersterblichkeit zu haben. Unter dieser Kategorie Other, was dann die letzte Kategorie ist, sehen Sie Schäden, die wir nicht so ganz genau zuordnen konnten. Viele davon liegen durchaus in der Nähe von Betriebsschließungsversicherung. Ich möchte Ihnen einfach mal ein Beispiel nehmen, dass Sie ein Gefühl haben, was für Schäden sind das. Wenn beispielsweise eine Ernteausfallversicherung zahlen muss, weil die Ernte vernichtet werden muss, weil wegen des Lockdowns keine Transportkapazitäten zur Verfügung gestellt werden können, um die Ernte dorthin zu bringen, wo sie konsumiert werden kann, sind das Sachen, die wir versichern und wo wir auch zahlen. Das sind viele sehr interessante Schadenbilder, die wir in dieser Other-Spalte sehen. Möglicherweise, wenn wir über Jahresergebnisse sehen, werden wir ein paar von diesen Schäden auch den Betriebsschließungsschäden noch zuordnen. Also da kann sich in der Zuordnung noch ein bisschen was ändern. Aber das ist ein ganzer bunter Strauß von Schäden, die wir da gesehen haben. Ich hoffe, dass ich Ihnen damit ein bisschen einen Einblick gegeben habe, was Corona inhaltlich bedeutet. Nun jetzt, was bedeutet Corona für eine Versicherung? Deshalb gehen wir mal auf Seite 11, weil wir sind ja gewohnt, mit Großschäden eben umzugehen. Das ist unser Geschäft und insofern müssen wir ja diese besondere Belastung durch Corona im Kontext von einer normalen Entwicklung sehen. Und was Sie jetzt hier sehen, ist in den letzten 10 Jahren einfach unsere Großschadenentwicklung aufgeteilt in NatCat und Man-Made-Schaden. Und was Sie hier eben sehen können, dass wir bereits nach 9 Monaten im Jahr 2020 eine Schadensumme haben. Und das ist hier nur der Schaden, der auf die Schadenunfallversicherung entfällt, von 1,6 Milliarden, der schon dicht dranragt an das absolute Rekordjahr 2011, aber auch an 2017, wo wir ja die 3 Hurricanes hatten, der da ranragt. Wenn man das jetzt mal, wir buchen ja jedes Quartal ein sogenanntes Großschadenbudget, weil wir solche großen Schäden auch antizipieren. Unser anteiliges Großschadenbudget für die 9 Monate hätte 1 Milliarde Euro betragen. Also wir sind, um es genau zu sagen, 157% ist die Auslastung mit den 1,6 Milliarden. Und wenn man dann noch 159 Millionen Schaden in der Lebenrückversicherung obendrauf rechnet, dann sind wir sogar noch höher in der Auslastung, was Ihnen eben zeigt, wie außergewöhnlich und wie schwer belastend die Corona-Krise sich auch in unserer Bilanz niederschlägt. Zu den sonstigen Naturkatastrophenschäden auf der nächsten Seite, Seite 12, möchte ich auch noch einen kurzen Hinweis machen. Was wir in diesem Jahr gesehen haben, war schon ein besonderes NatCat-Jahr. Wir hatten nämlich eine ungeheuer große Anzahl von NatCat-Events, die aber allesamt glücklicherweise relativ klein von den Schäden gelaufen sind. Und insofern muss man sagen, klar, NatCat traditionell das dritte Quartal, das am stärksten belastete Quartal, das haben wir auch jetzt gesehen, aber viele kleinere NatCat-Schäden haben es hier auf die Liste gebracht und eben nicht die großen, die wir ja auch schon mal eben hatten. Insofern auf der NatCat-Seite war das Jahr bisher nicht so schlimm. Die höhere Frequenz gibt aber Sorge für die Zukunft, dass wir hier eben doch die Folgen des Klimawandels schon relativ deutlich an der Anzahl der Schadenfrequenz ablesen können. Kommen wir jetzt auf der Seite 16, würde ich Ihnen gerne einen Überblick geben, wie sich die einzelnen Segmente bei uns in der Gruppe entwickelt haben. Dann noch eine weiter bitte. 14, ja, bitte. Danke, das habe ich. Auf der Seite 16 sehen Sie die Talangsgruppe in Schadenunfall mit den Combined Ratios, was ja, oder den Schadenkostenquoten, was ja die Schlüsselgröße für unsere Steuerung ist. Sie sehen insgesamt, zeigen wir eine Schadenkostenquote von 100,7%. Wenn man den Corona-Effekt rausnimmt, hätten wir 97,6, was eine sehr ordentliche Zahl ist. Und ich möchte an dieser Stelle eigentlich nur auf 2 Besonderheiten eingehen. Am meisten getroffen durch Corona, wenn man die Combined Ratio anguckt, ist bei uns das Industrieversicherungsgeschäft. Da sinkt die Combined Ratio, wenn man Corona exkludiert, von 104,8 auf 98,3. Was eine gute Zahl ist, wenn Sie das in den Kontext sehen, was auch Wettbewerber in dem Geschäft verdienen. Und was auch eine sehr schöne Zahl ist für Edgar Puls und sein Team, die also einen fantastischen Job in der Sanierung gemacht haben und da deutlich vor dem Plan eben liegen. Im gegenläufigen Effekt bei Corona sehen wir dagegen bei Retail International. Bei Retail International ist, wenn man den Corona-Effekt exkludiert, die Combined Ratio schlechter. Sie sinkt oder sie verschlechtert sich von tollen 94,8 auf 96,3, was aber immer noch eine sehr, sehr gute Zahl ist, die wir hier eben berichten können. Wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen, einmal ganz kurz durch die Segmente flippen, dann würde ich auf Seite 18 mal ganz kurz zur Industrieversicherung gehen. In der Industrieversicherung wachsen wir sehr schön und hier ist vor allen Dingen Wachstumstreiber unsere Wachstumsinitiative, das Specialty Business, wo wir wirklich sehr, sehr stark wachsen. Zu berichten ist auch, dass die Combined Ratio in der sehr problematischen Feuersparte ohne Corona mit 99,9% unter 100 liegt. Und das ist wirklich nicht hingezirkelt, das ist sauber berechnet an der Stelle. und das zeigt, dass die Sanierungsbemühungen hier wirklich erfolgreich waren. Bei den Investment Incomes bei Industrial Lines, da möchte ich einfach nur noch kurz darauf hinweisen, sehen wir ein tieferes Investment, weil natürlich das Industrieversicherungsgeschäft auch ein internationales Portfolio hat und deshalb von dem Zinsrückgang eben auch entsprechend betroffen ist. Wenn wir jetzt zu Retail Deutschland gehen, dann müssen Sie bitte berücksichtigen, dass ich natürlich alles, was ich über Retail Deutschland sage, ein bisschen eingefärbt ist, weil ich das selber vorher verantwortet habe und natürlich jetzt besonders positiv darstellen werde. Aber wenn man jetzt mal nüchtern drauf guckt, sehen wir bei Retail Deutschland erstmal einen Prämienrückgang, sowohl in Schadenunfall als auch in Leben. Und der kommt dadurch zustande, dass etwa mehr als die Hälfte des Geschäftes durch die Bankensurance verkauft wird und die Schließung der Bankfilialen im Frühjahr natürlich einen heftigen Effekt auf die Entwicklung der Prämie eben hatte. Es gibt aber auch noch einen zweiten Effekt, weil wir haben uns in der Lebensversicherung, insbesondere im Heimarbeitragsgeschäft, wegen der sehr niedrigen Zinsen zurückgehalten mit Geschäft. Und insofern muss man das hier in Kontext sehen. Das EBIT entwickelt sich in Sequenz sehr gut und man darf so viel sagen, dass wir sicherlich in der Lage wären, bereits im laufenden Jahr die 240 Millionen EBIT zu zeigen, wenn wir Corona nicht gehabt hätten. Treiber des EBIT, wenn wir auf die nächste Seite des P&C-Geschäfts gehen, ist das Schadenunfallgeschäft. Hier haben wir eine Combined Ratio, die ohne Corona sogar unter 95% auf 94,4% gefallen ist. Sie wissen, das Segment ist belastet durch Betriebsschließungsversicherung, weil wir uns entschieden haben, diese Betriebsschließungsschäden auch vollständig zu regulieren. Und das spürt man natürlich auch in den Zahlen des Segments. Im Lebenssegment möchte ich noch auf einen besonderen Effekt hinweisen. In der Lebensversicherung sehen Sie, dass das Investment-Income stark ansteigt. Das liegt schlicht und einfach daran, dass durch den nochmaligen Zinsrückgang die Zinszusatzreserve dotiert werden mussten. Wir haben jetzt eine Zinszusatzreserve Ende September von 4,4 Milliarden Euro und um diese Zinszusatzreserve zu dotieren, wurden zusätzliche Realisate vorgenommen. Das werden Sie von unseren Wettbewerbern analog hören. Wenn wir jetzt zu Retail International kommen, dann haben wir eine Entwicklung, die ja auf den ersten Blick erstmal ins Auge springt. Wir haben 11% Rückgang bei den Prämien. Ja, aber wenn Sie da genauer in die Details reingucken, dann werden Sie feststellen, dass das eben nicht nur mit dem Lockdown, sondern vor allen Dingen mit der Währungsentwicklung in den Märkten, in denen wir in der Hint tätig sind, zusammentut. Und konkret in Brasilien, in Türkei und Mexiko haben wir überall mehr als zweistellige Prozentsätze und bei Brasilien 40% und Türkei lesen Sie jeden Tag in der Presse Abwertung der Währung. Und das spiegelt sich natürlich sowohl in den Prämien als auch in der Entwicklung des EBITs, vor allen Dingen nicht nur in diesem Jahr, sondern auch im nächsten Jahr wird sich das eben widerspiegeln. Wenn man jetzt das Geschäft operativ anguckt in den Gesellschaften, ist das geprägt davon, dass wir da einen positiven Corona-Effekt haben in diesen Märkten, also durch den Lockdown eine niedrigere Schadenfrequenz im Motorgeschäft haben. Aber selbst wenn man diesen Effekt bereinigt, ist mit einer 96,1 Combined Ratio das Geschäft wirklich außerordentlich gut und eine hohe Qualität. Wenn wir dann zur Rückversicherung kommen, dann könnte ich natürlich auf die Pressemitteilung von Hannover rückverweisen. Ich möchte nur sagen, dass wir sehr zufrieden sind mit der Entwicklung der Rückversicherung, ja, und dass wir froh sind, die Hannover Rück in unserem Konzern zu haben. In einem Corona-geprägten Umfeld ein Return on Equity von 8,7% hinzustellen, das ist sicherlich outstanding und das muss man eigentlich gar nicht weiter in der Tiefe kommentieren. Wenn wir jetzt weitergehen, und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt gleich zur Solvenz springen, dann spielt ja auch die Solvenz in der Entwicklung eine Rolle. Wir haben am Ende des dritten Quartals eine Solvenz von 187%. Das ist in der oberen Hälfte unserer Spanne, die wir als Zielsolvenzspanne von 150-200% angegeben haben. Wir fühlen uns damit sehr wohl. Gegenüber dem zweiten Quartal ist es ein Rückgang um 4 Prozentpunkte und das reflektiert natürlich zuerst einmal die Entwicklung bei der Hannover Rück, wo es um 3% zurückgegangen ist. Aber wenn man jetzt mal tiefer reingeht, was treibt denn jetzt hier die Solvabilität, dann möchte ich vier Punkte kurz hinweisen. Erstmal ziemlich banalen, die Corona-Schäden kosten Eigenmittel, ja. Und wenn man weniger Eigenmittel hat, dann sinkt die Solvenzquote. Der zweite ist ein sehr schöner, wir wachsen und wir wachsen stärker als unsere Wettbewerber mit 5%. Wir sind da stolz drauf und wer mehr wächst, braucht auch mehr Risikokapital. Und drittens, da haben wir die Zinsentwicklung, wir haben einen tieferen Zins. Solvency II hat Marktwertbilanzen, da werden zukünftige Werte auf den heutigen Tag diskontiert. Und wenn Sie mit Zinsen um die Null diskontieren, sind auch Ereignisse in weiter, weiter Zukunft mit hohen Werten in dieser Marktwertbilanz vorhanden und kleine Schwankungen in den Zukunftsannahmen verursachen große Schwankungen in den Marktwertbilanzen. Und die Konsequenz dieser höheren Volatilität ist, dass der Risikokapitalbedarf eben steigt durch die niedrigen Zinsen. Und der letzte Punkt, ich möchte darauf hinweisen, dass wir hier in Hannover ja generell recht vorsichtig sind. Wir haben in der Lebensrückversicherung aufgrund der Tatsache, dass wir weitere Übersterblichkeit in den USA durch Corona erwarten, in der Solvency II-Rechnung eine zusätzliche Reserve mit einem niedrigen dreistelligen Millionenbetrag gelegt. Auch das belastet, aber es ist reflektiert, dass wir erwarten, dass wir Übersterblichkeitsverluste im nächsten Jahr noch haben werden. Und Sie können das nach IFRS, dürfen Sie das noch nicht buchen. Sie dürfen Sie diese Sache erst buchen, wenn es wirklich passiert ist. Unter Solvency II hat man aber eine prospektive Sicht und dort haben wir das eben schon inklusiert. Ich komme jetzt zum Ausblick auf 2020 und 2021. Zuerst, wir fühlen uns in einer insgesamt sehr guten Verfassung und deshalb wollen wir unsere Dividende auch stabil halten, trotz Corona. Wir gehen davon aus, wir werden der Hauptversammlung 1,50 Euro eben vorschlagen. Sind auch zuversichtlich, dass wir diese 1,50 Euro zahlen können. Wenn Sie das in Relation von Aktienkurs von 30 Euro setzen, sind das rund 5%, also eine gute Dividendenrendite für unsere Aktionäre. Das Konzernergebnis im laufenden Jahr erwarten wir deutlich über 600 Millionen Euro. Dabei natürlich größeren Unsicherheiten ausgesetzt, als das normalerweise der Fall ist, aber das Jahr hat nur noch 50 Tage, sodass wir uns in der Lage sehen, hier eine Aussage zu treffen. Für das nächste Jahr erwarten wir ein Ergebnis zwischen 800 und 900 Millionen Euro, was wir als Guidance gehen. Wir gehen dabei davon aus, dass sich die Corona-Schäden in etwa so entwickeln, wie ich Ihnen das skizziert habe bei den Corona-Schäden, und dass wir ein niedrigeres Investment-Income haben werden im nächsten Jahres, also dass wir keine signifikante Verbesserung auf der Investment-Seite eben sehen werden. Sollte sich das wieder erwarten, was besser entwickeln, würden wir vielleicht ein bisschen daran investieren, im Segment Industrieversicherung in zukünftig geringere schwankende Ergebnisse zu investieren. Insgesamt sind wir relativ zuversichtlich, was die Entwicklung für 2021 angeht. Und für 2022 möchte ich auf der Seite 31 nochmal darauf hinweisen, dass wir die ursprüngliche strategische Zielsetzung, 800 Basispunkte über dem risikofreien Zinssatz zu verdienen, stabil, dass wir das Ergebnis pro Aktie um 5% wachsen wollen pro Jahr. Wir haben 850 Millionen als Startpunkt gehabt im Jahr 2018, wenn Sie rechnen, dass wir das nochmal ausdrücklich bestätigen. Das ist unser Ziel für 2022, was wir erreichen wollen. Soweit mein Überblick über die Zahlenwerke. Ich hoffe, ich bin für Sie nicht zu sehr in die Details gegangen, aber ich bin gerne bereit, Ihre Fragen auch zu Details hier zu beantworten.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Wicke. Frau Roxby, wenn Sie die Fragerunde bitte eröffnen würden, das wäre ganz nett.